Diese Folge wird präsentiert von PlusMint. PlusMint fördert Schülerinnen, die Interesse und Talent in den MINT-Fächern haben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wenn du wissen willst, wie PlusMint dein Kind individuell fördern kann, dann findest du alle Infos auf plus-mint.de. Der Link steht auch in den Shownotes. Später im Podcast erzähle ich dir noch mehr dazu. Stillen ist kein Selbstläufer und es ist auch kein Thema, bei dem es nur richtig oder falsch gibt. In dieser Folge spreche ich mit Ramona Noll, Stillberaterin, Pädagogin und systemische Familientherapeutin, über das, was Stillen wirklich braucht. Wissen, Entlastung und die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. Ehrlich, undogmatisch und sehr nah am echten Familienalltag. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End und Stillen liegt bei uns echt lange, lange zurück. Unsere Kinder sind sehr groß. Was ich aber so wichtig finde, was Ramona sagt, ist dieses, den eigenen Weg zu finden. Das ist ja meine große Passion. Dafür brenne ich. Also ich bin der Falsche, wenn du irgendwelche fertigen Sätze haben willst, was du am besten in der Situation oder jener Situation zu deinem Kind sagst. Weil ich der Überzeugung bin, das bringt dich nicht sehr weit. Das ist in der Oberfläche. Du musst dann quasi für jede Situation die passenden Sätze parat haben. Das ist super anstrengend und presst dich in ein sehr rigides Korsett. Wenn du hingegen deine innere Haltung veränderst, dann brauchst du keine Sätze auswendig zu lernen, sondern dann kommen deine Sätze aus dir heraus als natürliche Reaktion. Und wenn du jetzt merkst, dass das nicht so einfach ist mit der inneren Haltung, dann kann das gut daran liegen, dass da etwas dich blockiert in dir. Also Glaubenssätze, alte Verhaltensmuster, alte Emotionen, dieser ganze Käse. Und da, an der Stelle bin ich der richtige Ansprechpartner, wenn du das da aufräumen willst, ja, wenn du das verändern möchtest. Das ist möglich und dafür brenne ich. Egal, ob ich das im 1:1 mit dir mache, in Programmen wie Wut mach's gut oder in meinem Retreat. Wir tauchen da tief, so dass sich die Veränderung dann wirklich einstellt und nachhaltig in deinem Familienalltag ja, wirkt. Wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wie ich dir helfen kann, dich unterstützen kann, das findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Und jetzt lass uns loslegen mit diesem Interview. Zum Gast der heutigen Folge. Ramona Noll ist Stillberaterin, Pädagogin und systemische Familientherapeutin. Sie arbeitet in Fortbildung und Ausbildungskontexten für Kitas, Kindertagespflege, Hebammen und Hochschulen. Sie ist Lehrbeauftragter in der Hebammenausbildung an der Universität Bonn. Neben ihrer Beratungstätigkeit veröffentlicht sie Fachtexte, Praxismaterialien, Studienbriefe und setzt sich für eine demokratische, informierte und selbstbestimmte Haltung rund um Stillen, Elternschaft und Bildung ein. Und sie hat ein Buch geschrieben für Eltern. Obenrum frei. Stillen, wie es zu dir und deinem Baby passt. Hallo Ramona. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi Chris. Ich freue mich sehr.
Was sind die größten Herausforderungen beim Stillen?
Die größten Herausforderungen. Ich würde mal an erster Stelle sagen, dass viele nicht gut informiert sind am Anfang und Wissen einfach so viel Sicherheit geben kann. Ne? Und die fehlt dann oft. Und dann ist man schnell verunsichert oder bekommt unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichem Fachpersonal gleichzeitig oder halt nacheinander. Ne? Thema Schichtwechsel im Krankenhaus oder so. Ne? Und ich glaube, das ist schon so die erste Herausforderung, die man irgendwie meistern muss als Eltern. Ne? Also man hat das Baby lange in sich getragen und geboren und dann muss man es auch noch ernähren und ist damit ja auch quasi erstmal, ich will nicht sagen alleine, aber ne, es gibt keine richtige, wirkliche Bedienungsanleitung. Mhm. Spoiler, die habe ich jetzt auch nicht. Aber wissen, wie, ich sage mal, wie die Milchfabrik funktioniert, ne? Also wie das Milchgeschäft so läuft, würde, glaube ich, unglaublich viel helfen und Entspannung bringen und auch gegenüber Meinungen und Äußeren von Dritten so, ne, die dann kommen und sagen, sie müssen aber oder sie müssen nicht und machen sie auf gar keinen Fall, was oft einfach noch sehr veraltet ist. So. Mhm. Das ist so die erste Herausforderung, glaube ich, die es zu meistern gibt.
Wie läuft das Milchgeschäft oder was passiert beim Stillen im Körper? Was ist so die Science des Stillens?
Ja, wie viel Zeit haben wir? Nein. Also so in Kurzform gibt es quasi so verschiedene Phasen. Und die erste Phase beginnt eigentlich schon in der Schwangerschaft. Also der Körper beginnt in der Schwangerschaft schon Milch zu bilden, was ja auch schon total krass ist, ne? Also ich habe 4 Kinder bekommen und musste mir immer wieder aktiv sagen, boah krass, mein Körper baut gerade einen anderen Körper. Ne? Also das finde ich jetzt auch immer noch so faszinierend und unglaublich einfach. Und gleichzeitig macht er auch noch Nahrung für diesen Menschen, den er baut. Ne? Also Wahnsinn. Und das läuft natürlich ganz viel über Hormone. Ne? Also da müssen wir erstmal gar nichts zutun. Also viele fragen mich natürlich auch, was kann ich in der Schwangerschaft schon tun? Ich sag dann immer, hey, relaxen, es dir gut gehen lassen, so gut du es kannst, ne? Das, was dir gut tut, gut für dich sorgen, ne? Weiß ich nicht, Entspannung, Massage, Yoga, Essen, also ne, so, das ist ja super individuell, aber so speziell fürs Stillen. Vielleicht ein gutes Buch lesen über Stillen, vielleicht einen Podcast hören wie diesen hier, Stillgeschichten, deswegen sammle ich auf meinem Blog zum Beispiel auch bunte Stillgeschichten, vielleicht auch schon mal zu einem Stillcafé gehen, sich mit anderen Stillenden austauschen, sowas. Mhm. Aber rein körperlich kann ich erstmal nichts tun. Die Milchproduktion setzt sich von alleine in Gang. Und dann ist sozusagen die Geburt der Startschuss, die Plazenta-Geburt und eben auch dann das erste Saugen, das erste Anlegen vom Baby für, oh Gott, jetzt wird es ernst, jetzt muss die Milchfabrik ran und jetzt muss gearbeitet werden. Und da läuft zwar auch immer noch ganz viel hormonell, aber auch durch die Nachfrage vom Baby. Und da ist oft schon so der erste Drops, sage ich mal, dass zum Beispiel hatte ich mal eine Familie, der wurde dann gesagt, naja, wenn das jetzt noch nicht direkt klappt am Anfang, dann geben sie halt die Flasche, können ja in 2 Wochen noch stillen. Mhm. Problem ist aber, dass rein physiologisch diese ersten 2 Wochen oder halt auch die erste Zeit, die ersten paar Tage halt super wichtig sind, dieser Milchfabrik dauernd zu sagen, übrigens, wir brauchen Milch. Mhm. Und das ist die Nachfrage, bestimmt das Angebot. Mhm. Wenn halt keiner nachfragt, dann sagt die Milchfabrik, ach so, gut. Ja, kam jetzt doch keiner. Ja gut, dann hören wir jetzt wieder auf. Mhm. Na, so. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich dann denke, ja, ich kann das ja einfach später nochmal machen. Oder einmal am Tag abpumpen reicht dann. Ne? Ich habe ja dann ein bisschen Milch abgepumpt und dann irgendwann lege ich das Kind an. Das ist am Anfang so ein ganz sensibles Zusammenspiel von stillender Person und dem Kind und den Hormonen, ne? Weil dadurch, dass das Kind saugt, werden auch wieder Hormone ausgeschüttet. Mhm. Und die brauche ich wieder, um das Milchgeschäft in Gang zu halten. Mhm. Ne? Also so, und irgendwann im Laufe der Stillbeziehung bleiben uns die Hormone natürlich erhalten, die sind immer noch wichtig, aber die haben nicht mehr so eine krasse Rolle. Ne? Also da übernimmt das Kind viel mit Nachfrage, Angebot, so. Ne? Also das kann man so ganz grob beschreiben.
Mhm. Ja. Ist das eigentlich, Brustnippel sind ja sehr empfindliche Körperstellen. Mhm. Und vielleicht ist nicht jede Frau, die sagt, super, ich freue mich super auf das Stillen, dass mir jemand die ganze Zeit daran zieht und saugt. Mhm. Und das, wie du sagst, es braucht am Anfang ja quasi auch den Stimulus, bevor das richtig oder mehr in Gang kommt.
Ja.
Was sagst du da diesen Frauen?
Also das ist ja prinzipiell eine super, super individuelle Entscheidung. Ne? Also ich bin nicht die Stillmafia. Für mich muss niemand stillen. Jeder, der irgendwie sagt, boah, das ist gar nicht mein Ding oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich möchte das nicht. Hey, your boobies, your choice. Mhm. So. Was ganz spannend ist, das verändert sich halt häufig auch. Mhm. Ne? Also ich habe schon Familien begleitet, wo dann die Frau gesagt hat, so nee, ich möchte auch nicht stillen. Ja. Ich nehme im Kreis halt schon die Abstilltablette, mir ist das alles zu viel und ich möchte das nicht. Okay. Und dann hat sie auch so eine Tablette genommen und 4 Wochen später klingelt mein Telefon, erzählt mir diese Geschichte und sagt dann aber, jetzt läuft Milch. Ah. Was mache ich denn jetzt? So, unser Körper ist halt auch nur Körper und keine Maschine. Und da hat man jetzt mit dieser Pille auch nicht unbedingt das absolute Ausknöpfchen gedrückt. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, was möchtest du machen? Also ich meine, man kann dann schon auch nochmal mit einer Pille hinterher schießen oder man kann halt auf natürlichem Wege weiter abstillen nochmal oder stillen. Und dann sagte sie, ja, also ich habe ja gedacht, das funktioniert nicht bei mir. Also ne, da waren nochmal so ganz andere Glaubenssätze am Werk. Und dann, also ich würde es probieren. Ich so, ja, dann probier's. Und die hat dann tatsächlich gestillt, obwohl sie quasi erst die Abstilltablette genommen hat. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die sagen, so wie du es eben beschrieben hast, ne, also auch nach der Geburt, nee, ich bleib dabei, ich möchte das nicht, ne, so. Und dann gibt es medizinische Möglichkeiten, also ne, meistens wird dann diese Abstilltablette im Kreissaal oder im Krankenhaus noch verabreicht und ne, das hemmt dann einfach die Milchbildung. Und dann gibt es eben die Flasche, so. Und dann wiederum gibt es auch Menschen, die sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, aber kann mir das nicht zu 100% voll vorstellen und stillen halt vielleicht nur zum Teil so, ne, und machen so beides. Und auch das kann funktionieren. Ich sage halt immer, egal was, um welches Thema es geht beim Stillen, es gibt einfach so viele Wege, wie es Babys und Brüste gibt. Punkt. Ja, weil das ist, wenn ich, ne, oft ist dann so, ja, aber meine Schwester oder meine Cousine oder meine Freundin oder bei uns im Freundeskreis, bei uns in der Familie, so. Und dann wird so verglichen, ne? Ich meine, das ist ja eh so ein Elternthema auch, ne, so vergleichen und ne, das Nachbarskind kann schon dies, meins noch nicht oder umgekehrt, ne, was ist da los? Wer ist kaputt, in Anführungszeichen? Und das können wir nicht, weil ich dann immer sage, naja, aber die hat ja gar nicht deine Brüste und gar nicht dein Baby. Ach so, ja, stimmt. Ja, und so ist es dann halt auch, ne? Weil Geschichte muss sich nicht wiederholen, beziehungsweise weiß man ja auch nie, wenn es zum Beispiel heißt, ach, in unserer Familie hat noch nie jemand, ne, oder das klappt nicht oder so, dann wissen wir ja gar nicht, was steckt dahinter. Hatten die Menschen davor einfach nicht die nötige Unterstützung, ne, das Wissen vielleicht auch, ne? So. Ja.
Für alle die noch nicht gestillt haben oder wahrscheinlich auch nicht stillen werden. So. Also ich weiß ja mittlerweile, dass auch bei Männern es tatsächlich auch Milchdrüsen gibt. Ne? Und es gibt auch Geschichten, dass Männer gestillt haben. Das fand ich sehr,
ja,
sehr interessant. Wie fühlt sich das an, wenn du das teilen willst? Wie fühlt sich das eigentlich an, stillen? Ist ja auch hoch individuell wahrscheinlich, aber...
Ja, voll. Also das ist so, wie wenn du jemanden fragst, hat das Tattoo wehgetan?
Ich habe auch kein Tattoo, deswegen.
Ja, ne? Aber das ist so, dann wird der eine sagen, nö.
Okay.
Ne? Und der ist auch so ganz körpertätowiert und den ganzen Rücken von, und der wird, nö. Ja, hier so am Hals, da hat es ein bisschen geziemt. Und andere haben halt irgendwie ein kleines Herzchen am Knöchel und sagen, oh mein Gott, nee. Also ich wollte eigentlich 5 Herzen, aber nach einem war mir schon so schlecht. So. Und so ist es beim Stillen vielleicht auch. Ja, also weil es ja ein sehr, sehr, sehr hoch individuelles Empfinden sein kann, ne? Wie das auch funktioniert. Also es ist ja ein Teamsport. Ne? Also Stillen sind ja immer 2. Und ich kenne Menschen, die haben beim ersten Baby angedockt. Es lief direkt super, hatten nie Schmerzen, nie wunde Nippel, keinen Milchstau und sagen einfach, ja, wunderschön, super. So, ne? Zu denen habe ich jetzt nicht immer gehört, weil ich glaube, ich säße nicht hier, wenn meine erste Stillgeschichte nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist.
Okay.
Ne? Weil ich dachte, also mein Wissen in meiner ersten Schwangerschaft war ungefähr so, naja, klar, ich habe 2 Brüste, ich habe dann ein Baby, wenn das dann da ist und dann kommt das da dran, dann trinkt das Milch, nach 6 Monaten trinke ich 2 Tassen Salbeitee und dann ist das ja Brei. Fertig. Das war so meine Annahme von, so wird Stillen sein. Und so war es dann leider nicht. Und
lag am Salbeitee.
Ja, genau. den ich auch immer noch sehr gerne trinke, weil er lecker ist, aber ein anderes Thema. Naja, aber so das erste Anlegen, das hat schon wehgetan, das hat schon gezwiebelt. Ne? Also, ich meine, man kann sich ja mal an eine empfindliche Stelle so ein Staubsaugerrohr halten.
Sollte man nicht tun übrigens.
Nee, sollte man nicht tun. Ich denke jetzt so an Unterarm oder so.
Gut, ja. Ich wollte nur sagen, es gibt Staubsauger, die sind einfach, die haben zu viel Leistung. Und je nachdem, an welche Stelle man das hält, kann man auch sich stark verletzen und Dinge abreißen.
Ja, ja, also genau. Nee, genau. Aber das ist so, eigentlich ist es auch nicht so richtig vergleichbar. Ich überlege gerade, ob es irgendwie einen besseren Vergleich gibt. Aber es ist halt schon einfach ein krasser Sog, der da entsteht. Mhm, ne? Und das tut einfach weh. Und,
das war meine Vorstellung, deswegen habe ich vorhin gefragt.
Also, ne, das ist auch so, also ich habe so zwei Hass-Sätze, ja, also Hassliebe-Sätze. Der eine Satz heißt, ihr Stillen tut nicht weh. Mhm. Und der andere Satz ist, ihr Stillen tut weh. Mhm. Weil die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja.
Ne? Also ich kann nicht sagen, es tut gar nicht weh, weil das, was viele beschreiben, und was ich selber auch kenne, ist so ein erster Ansaugschmerz. Ja, also, dass es wirklich so ein kurzes Ziehen ist. Und dann sollte das eigentlich nachlassen. Danach sollte Stillen wirklich nicht mehr wehtun. Wenn es darüber hinaus wehtut, ist meistens irgendwas im Argen. Ne? Also dann ist nicht richtig angelegt, dann hat das Kind nicht genug Brust im Mund. Oder wir haben andere Schwierigkeiten, die das einfach ja schmerzhaft machen. Ne? So, aber so ein kurzer, kleiner Ansaugschmerz, der kann tatsächlich die ersten Wochen bestehen bleiben.
Ah ja, okay, die ersten Wochen.
Ne? Genau, und das ist aber auch, ne, bei den, die einen sagen, ach, bei mir war das so die ersten 3-4 Tage und die anderen sagen, auch bei mir war das die ersten 3-4 Wochen. Mhm. Ne? Also auch da wieder super individuell. Und ich hatte halt, wie gesagt, ziemlich wenig Ahnung am Anfang. Und meine Hebamme war prinzipiell super, die hat uns toll begleitet, die hat mich auch immer ermutigt und gesagt, ach, das wird schon und es sieht doch prima aus. Und das ist das, was ich halt auch ganz häufig höre, was mir andere dann berichten in der Beratung, dass sie sagen, ja, meine Hebamme hat gesagt, es sieht gut aus, aber es tut weh. So, und da ist dann so eine Diskrepanz. Ne? Mhm. Und ich habe mich dann da durchgebissen, ich bin halt auch so ein kleiner Sturkopf, ne? Ich wollte es dann unbedingt, aber ich habe die ersten 3 Wochen garantiert 5-mal am Tag gesagt, ich mache das noch einmal und dann höre ich auf. Mhm. Ich stille jetzt noch dieses eine einzige Mal, aber dann höre ich auf. Ich habe nicht aufgehört, wir haben fast 2 Jahre gestillt. Oder wir haben 2 Jahre gestillt, das war ziemlich um den 2. Geburtstag herum. Und irgendwann habe ich den Punkt verpasst, wo es dann wirklich gar nicht mehr wehgetan hat und es einfach lief, so wie bei Schuhe binden. Mhm. Man ist super frustriert und es klappt und klappt und klappt nicht und irgendwann bindet man einfach Schuhe und denkt gar nicht mehr darüber nach. Mhm. Was ich schon krass finde, also ich habe ja fast 10 Jahre lang gestillt. Nicht ein Kind, ich habe 4 bekommen. Mhm. Aber und auch mit Unterbrechung, aber quasi über eine Dekade sozusagen. Und was ich schon irgendwann gemerkt habe, ist so dieses Overtouched-Sein. Ne? Oh, okay. Also weil Stillen ist, das ist das, was ja ganz oft auf der positiven Seite landet und was auch definitiv ganz viel Positives ist. Man hat ganz viel Nähe, man ist ganz viel körperlich nah, man hat ganz viel Kuscheln. Das ist total schön, gar keine Frage. Also ich habe heute Morgen noch mit unserer Jüngsten im Bett gekuschelt und das ist was total Schönes. Mhm. Aber Stillen macht man ja dann nicht nur einmal am Tag, sondern sehr oft.
Und auch
so 8 bis 12 Stillmahlzeiten sind am Anfang total normal. Und auch durchaus später noch, ne? Dann sind es anders so, ne? Und auch nachts, genau. Und auch am Wochenende und auch am Feiertag und eigentlich immer.
Ja.
Und da merkte ich schon irgendwann so, dann war es nicht dieses unbedingt, dass jemand an meiner Brust ist, aber so generell das Körperliche, ne? Dass ich irgendwann dachte so, oh. Und jetzt möchte ich mal 10 Minuten niemanden an mir kleben haben.
Ja.
Ne?
Mhm.
Genau, so. Mhm. Aber es ist schwierig zu beschreiben, ne? Also so zu sagen, so fühlt sich Stillen an. Ich finde keinen passenden Vergleich, womit man das irgendwie nachvollziehen kann. Und das finde ich ist auch nochmal so schwierig beim Stillen. Und deswegen ist es beim Stillen, also hat das Stillen, glaube ich, auch einfach so einen schwierigen Stand, weil die einen halt das, ich sage jetzt mal, glorifizieren und sagen, das ist das Schönste und das Beste und sowieso die beste Nahrung fürs Kind und das ist so innig und ich kann so nah und diese Nähe und die Geborgenheit und die Bindung und was man noch alles in diesen Topf werfen kann. Aber Stillen ist gleichzeitig auch anstrengend und kräftezehrend. Und das kann am Anfang durchaus schmerzhaft sein. Das kann auch 6 Monate supi laufen und dann plötzlich schmerzhaft sein, weil vielleicht das Kind zahnt und einmal kräftig reinbeißt, weil es Schmerzen hat. Ne? So. Und dann kann das auch nach einer innigen, monatelangen, tollen Stillbeziehung dazu führen, dass die stillende Person sagt, Autsch, nein, das möchte ich nicht. Ne? Und auch so dieses 24/7 verfügbar sein und ja, also das ist halt in dem anderen Topf drin. So.
Also Stillen kann gleichzeitig verbinden und überfordernd sein? Was ja, brauchen Mütter schon. Dann, um dann bei sich zu bleiben und für sich zu sorgen da in diesem?
Ja, ich glaube, in erster Linie, als erster Schritt tatsächlich so das Bewusstsein schon mal. Ne? Also das selber auch so zu sehen und dann direkt gefolgt von auch die anderen und meistens die Partnerperson, ne, sieht das dann auch und schätzt und wertschätzt das eben. Ne? Also oft heißt es ja so, ach ja, stillen ist ja kostenlos, das läuft so nebenher, meine Frau stillt ja, ich kann ja eh nichts machen, ne? So. Aber es gibt ja viel, viel mehr noch an Care-Arbeit zu tun, als nur das bloße reine Stillen. Ne? Und ich sage immer, also gerade am Anfang, ne, in den ersten Monaten, das Wochenbett, aber auch darüber hinaus in den ersten Monaten, alles, was entlastet. Ne? Sei es eine Haushaltshilfe, sei es Babysitter für die älteren Kinder, sei es irgendwie ein Essenspaket, was man sich bestellen kann. Freunde bitten, einfach eine Portion mitzukochen. Es darf auch mal 3 Tage die Woche TK-Pizza geben. Ja, also
unser Freitag ist, heute noch.
Ja, also ne, das, ne, weil das wird nicht für immer so sein. Das ist jetzt gerade, ne, also ich bin ja keine Freundin von, das wird besser, das wird halt anders. Ne? So. Also ich habe ja jetzt 4 relativ große Kinder zwischen fast 4 und fast 12. Und ich sag mal so, meine Babynächte waren besser als mit den großen Kindern. Ne? Aber gerade am Anfang mit Stillbaby, dass die stillende Person so entlastet wird, dass sie auch noch ein Stück ihrer Kraft behält und nicht alles drauf geht. Also ich habe das irgendwann mal ausgerechnet. Also wenn man jetzt überlegt, eine Still-Session mit eine Seite wickeln, andere Seite, ne, dauert roundabout 40, 45 Minuten im Durchschnitt. Es gibt sicherlich schnellere und langsamere. Ne? Und wir haben 8 bis 12 Stillmahlzeiten in 24 Stunden. Dann kann man sich ja schon überlegen, wenn ich jetzt Pi mal Daumen, alle 2 Stunden, 45 Minuten beschäftigt bin, bleibt nicht mehr so viel übrig, um selber zu essen, zu schlafen, auf Klo zu gehen. So, und dann ist schon Ende. Ne? Also dann habe ich noch keine Wäsche gefaltet oder in den Briefkasten geguckt oder den Kühlschrank aufgefüllt. Und alles, was wir outsourcen können, outsourcen. So, ne? Und sich auch wirklich bewusst machen, dass Stillen, auch wenn das nachher wie nebenbei läuft, Kraft kostet. Ne?
Kraft also, und Zeit.
Ja, Kraft und Zeit, genau. Und in der Zeit kann ich vielleicht mit einem Geschwisterkind noch Memory spielen oder, weiß ich nicht, die Einkaufsliste auf dem Handy packen oder so. Ne? Aber ganz so viel anderes halt eben nicht. Und das auch zu sehen, anzuerkennen und auch anerkannt zu bekommen. So, ne? Das finde ich halt wichtig. Und auch wenn die finanziellen Ressourcen, ne, nicht reichen, um sich jetzt irgendwie Haushaltshilfe, Babysitter und irgendwie Essensboxen zu bestellen, gucken, was geht, was können wir, ne, irgendwie, wen können wir fragen, einspannen, bitten, ne, und sei es halt einmal die Woche eine Essensportion mitbringen oder sowas, ne? Das ist schon hilfreich.
Das ist ja auch eigentlich nicht teuer. Also wenn ich mir vorstelle, also gestern Abend haben wir Kürbissuppe gemacht. Das wäre jetzt nicht teuer gewesen, dann noch einen Kürbis reinzuschnibbeln.
Ja,
und
sowas.
Den halben Topf rüberzutragen zu jemandem. Das,
ja.
Also klar kostet das den Kürbis, aber das kostet ja nicht mehr Zeit. Ne? Das ist ja also die gleiche Zeit, ob ich jetzt für 3, 4 oder 6 Personen koche.
Ja, das, also ne, das ist jetzt alle, die zuhören und mich kennen, ich habe all eure Geschenke geliebt. Also bei 4 Kindern zur Geburt, wir haben tolle Sachen geschenkt bekommen. Ne? Also materielles, aber auch selbstgemachtes, selbstgenähtes und so. Alles super toll. Ich habe bei jedem einzelnen Päckchen geweint. Was mich richtig umgehauen hat, waren unsere Nachbarn, selber 3 Kinder, die uns 3 Mahlzeiten vor die Tür gestellt haben. Und ich saß auf dem Sofa und ja, mit Sicherheit waren das auch ein paar Wochenbetthormone, aber ich habe so geweint und ich habe mich so gefreut, weil wir einfach wussten, geil, heute Abend muss keiner kochen und morgen auch nicht und vielleicht können wir die Hälfte sogar noch einfrieren. Und ich krieg was anderes zu essen, wie Gnocchis, Pommes, Nudeln mit Pesto, so, weil gerade im 4. Wochenbett, die anderen Kinder waren ja schon da und brauchten Unterstützung und euch. Ja, genau. Und mein Mann hat dann ganz viel übernommen, was ja auch super war. Und er hat das ganz großartig gemacht, gar keine Frage. Aber ich war halt auch viel alleine, weil er halt mit Alltag und den Kindern beschäftigt war. Und dann gab es einfach dieses grandiose Essen. Und das und deswegen, wenn wir irgendjemanden haben, den wir mit Essen beschenken können, immer total gerne, weil manchmal sind es wirklich diese Kleinigkeiten, ne? So. Die helfen, die den Tag retten. So. Ja.
Ich habe ja vorhin schon Plus Mint erwähnt, den Sponsor dieser Folge. Es geht um Förderung in den Mint-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mathe war bei mir übrigens so eine Sache. Ich habe Mathe geliebt, zumindest eine Zeit lang. In der 10. Klasse bei Frau Müller habe ich plötzlich Einsen geschrieben. Der Wahnsinn. Also habe ich Mathe-Leistungskurs gewählt. Neuer Lehrer, plötzlich 4er. Du siehst, Kontext, Beziehung und gutes Lehren machen einen riesigen Unterschied. Übrigens, schlechte Noten heißen nicht automatisch fehlendes Talent. Gerade bei MINT-begabten Kindern können Unterforderung oder ungünstiger Unterricht eine große Rolle spielen. Genau da setzt Plus MINT an. Mit gezielter Förderung für Jugendliche, die echtes Interesse an MINT-Themen haben. Wenn dein Kind zwischen der 8. und 10. Klasse ist, dann schau dich auf plus-mint.de um. Dort findest du eine Übersicht über das Programm und die 6 MINT-Internate. Wichtig zu wissen, der Besuch eines MINT-Internats ist oft über das Schüler-BAföG förderfähig. Das ist ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2026. Also, wenn du merkst, bei deinem Kind steckt mehr drin, dann schau dir unbedingt Plus MINT an. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Du hast über deinen Mann gesprochen. Das ist etwas, was ich auch immer wieder höre, dass halt die nicht stillende Partnerperson sich da manchmal ausgeschlossen fühlt. Das hat man vorhin ja schon, oder auch überflüssig. Ist auch was sehr, kann was sehr Inniges ja auch in so einem Stillvorgang sein und das kann man dann von außen auch sehen. Und wie kann dann da Nähe und Verbundenheit auch für die Person spürbar bleiben, obwohl das Baby scheinbar nur an der Brust hängt?
Ja, gute Frage. Also oftmals wird ja so das Tragen als das Stillen der Väter bezeichnet, ne? Ich glaube, da ist was dran. Also ich glaube, da können viele so committen. Mein Mann hat auch super viel getragen. Wir haben beide viel getragen. Mein Mann sagte mal, ich weiß nicht, ob es bei Kind 3 oder bei Kind 4 war, oh Gott, ich freue mich so sehr, wenn ich das Baby wieder auf meiner Brust schlafend liegen habe und ich kann mit Baby kuscheln und das Baby schläft auf mir. Ich glaube, man kann sich da schon auch seine Momente suchen. Also eben tragen, kuscheln, ne, Tagschläfchen auf dem Bauch, so. Und nochmal anknüpfend an die Frage davor. Also ich sage halt auch ganz oft, wenn ich Hausbesuche mache im Wochenbett, dann sind es ja oft Familien, die belastet sind, wo irgendwas nicht läuft, wo irgendwas nicht rund läuft, wo was anstrengend ist, wo so. Und dann ist immer die Frage, kann die Stillende abgeben? Also kann sie sagen, ja, ist es okay, wenn du das Baby nimmst? Meistens ja. Und dann sage ich auch immer, hey, schnapp dir das Baby, pack's in die Trage oder in den Kinderwagen, ins Tragetuch, whatever, auf den Arm und geh eine Runde. Geh spazieren. Geh raus. Also wirklich raus, raus.
Ja, so wichtig. Ne?
Oder umgekehrt, schick die Mutti raus.
Wieso ist das so wichtig, rauszugehen?
Also zum einen ist halt einfach eine frische Luft und Natur, finde ich, immer noch mal ein super Game Changer bei allem, was so belastend ist. Ich merke das immer selber, wenn uns die Zeit fehlt, viel rauszugehen. Wie gut das tut, einfach nur eine kleine Runde im Garten zu drehen, einmal tief durchatmen. Also dieses Tiefatmen, ne, ich weiß, da bin ich bei dir an der richtigen Adresse, machen wir ja eh alle viel zu wenig so, ne? Aber auch mal zum einen den Ortswechsel und rauskommen, andere Perspektive. Und gleichzeitig so dieses für die Mutter, für die stillende Person Raum schaffen.
Ja.
Ja, also sich auch nochmal alleine als Mensch zu
erfahren,
sehen und wahrzunehmen, ja, genau, ne? Und duschen zu gehen, ohne im Hintergrund das Baby weinen zu hören und direkt das schlechte Gewissen zu haben.
Ja.
Oh Gott, jetzt war ich duschen. Ne? Nee, heute geht duschen mit Haare waschen. So, ja, oder halt eben mal rausgehen und ja, genau. Oder rausgehen und eine Runde um den Block laufen. Ne? Oder ganz oft sage ich auch, hey du, und wenn du dich nur bei Schlechtwetter ins Auto setzt und im Auto eine Runde deine Lieblingsmusik hörst oder die Augen zumachst oder was auch immer dir gut tut. So. Ne? Und dass das eben auch wichtig ist und nicht nur, dass das Baby 24/7 auf mir klebt. So. Und ich finde, da können die Partnerpersonen sich durchaus ihre Momente nehmen und Slots finden, wo sie genauso wichtig und genauso gut für das Baby sorgen können, ohne die Brust zu geben. Ne? Also so. Was ich halt auch ganz oft höre, ist halt dieser Satz, naja, ich kann ja eh nichts machen, ja, meine Frau stillt. Und dann denke ich immer, ja, wie war das denn vorher ohne Kind? Konnte er da auch schon nichts machen oder sie? Ne? Also das ist ja ganz oft dann so die Frage, wie war denn der Alltag, der Haushalt vorher aufgeteilt? Ne? So, war das da auch schon hauptsächlich 90-10 oder 50-50 oder 60-40 oder so, ne? Und oft müssen sich Paare dann nochmal neu ruckeln, auch so, ne? Also wer macht jetzt was? Also, ne,
ja,
ich sage jetzt mal so ganz Stereotyp, Frau, Mann, der Mann ist immer fürs Altglas und das Altpapier zuständig und ab und zu vielleicht mal noch Staubsaugen oder so, ne? Und hat aber jetzt auch noch die Möglichkeit, neue Level freizuschalten und auch Kochen für sich zu entdecken oder das Einkaufen oder Wäsche falten oder ja, so. Also wir zum Beispiel, ne, so Lifehacks am Rande, wir legen keine, also wir paaren keine Socken mehr. Ja, also bei uns kommen Socken einfach alle in eine Kiste und ich freue mich darauf, wenn mehr Kinder die gleiche Schuhgröße haben, also mit dem ältesten Kind und mir passt das schon, wir haben nur noch eine Kiste. Also wir haben aus zwei Kisten eine gemacht, weil wir haben eh die gleiche Größe und teilen uns die Socken. Mega. Sowas. Ne?
Ich habe vor Jahren mal begonnen, nur schwarze Socken zu kaufen für mich. Wenn einer verschwindet, dann kann ich den mit was anderem paaren.
Ja, 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 genau. Ja, irgendwann kam ja dieser Trend sowieso auf, dass man so zwei verschiedene Socken anhat. Ne? Also irgendwie so Mustersocken. Und ich habe mal auch so ein Mutti-Lifehack im Sommer einen Adventskalender reduziert gekauft. Das waren 24 Paar Socken. Und die oder nee, 12 Paar Socken, dann 24 Stück, ne? Genau. Und die konnte man so als Leine aufhängen und ich habe die natürlich alle auseinandergeschnitten. Das waren ja ganz normale Socken und die tragen die heute noch. So. Und für 5 Euro 12 Paar Socken gekauft und 1A umfunktioniert. Und die gehen auch alle durcheinander. Und unser jüngstes Kind besteht sogar darauf, immer 2 verschiedene Socken anzuziehen. So.
Okay, das wäre der Lifehack jetzt auch für Nachweihnachtszeit, dass ihr einmal durch alle Online-Shops geht und guckt, wo gibt es Sockenkalender günstig reduziert.
Genau. Also das, was ich halt einfach damit mit sagen möchte, ist, macht es euch leicht. Ihr dürft euch Familie leicht machen und ihr müsst euren Alltag vielleicht nochmal anschauen und gucken, wer kann was übernehmen und was sind jetzt eigentlich Dinge, die nicht dran sind. Oder, ne, also weiß was ich, das Garagentor neu lackieren ist im Wochenbett vielleicht nicht so wichtig an Prio 1. Ne?
Das Kinderzimmer streichen, ne?
Ja, ja, genau, sowas. Ne? Und da einfach nochmal gucken, was können wir jetzt reduzieren, was können wir neu aufteilen, wer ist eigentlich für was zuständig und ja. macht vielleicht Sinn, auch schon vorher mal darüber nachzudenken und zu besprechen, weil oft kommt es dann, ist das Thema im Wochenbett oder spätestens nach 2, 3 Monaten, wenn sich so alles eingespielt hat mit Baby und dann klar ist, das Baby ist zwar jetzt vielleicht schon größer und dann kommt nämlich der Satz als nächstes, naja, du hast ja nur das Baby zu Hause und sonst nichts. Und dann denke ich mir, ja genau, und das reicht für 24 Stunden Beschäftigung, nur das Baby zu haben. Da gibt es ja auch so ganz witzige Reels. Das heißt ja immer, ne, schlaf, wenn das Baby schläft. Ne? Und alle dann plötzlich den ganzen Tag schlafen, weil das Baby ja schläft. Aber wir sind eher so, dass wir denken, wir müssen jetzt, oh Gott, das Baby schläft, dann putze ich mal schnell noch das Bad und lackiere das Garagentor oder, ne? Anstatt mich vielleicht auch auszuruhen und man muss ja nicht schlafen, aber Kräfte zu sammeln. Ne?
Also das ist ein Stillen oder generell Care-Arbeit von vor allem von Babys ist einfach ein 24-Stunden-Job. Welche alten Mythen gibt es vielleicht auch ums Stillen noch? Oder welche 3 Mythen würdest du sofort aus der Welt schaffen?
Oh Gott, ja.
Die also, rumtoben noch?
Ja, oh, da gibt es tatsächlich einige und ich weiß nicht, was meine Top 3 sind. Diese Woche hatte ich den Kracher. Da wurde der jungen Mutter im Kreißsaal gesagt, sie hat nicht die richtigen Nippel. Und
gibt es falsche Nippel?
Ja, genau. Und an anderer Stelle wurde einer Frau mal gesagt, naja, sie haben ja auch keine Anfängerbrust.
Ah, okay.
Und ich suche heute noch, also falls das hier jemand hört und die Anfängerbrust gefunden hat, möge sie mir gerne vorstellen und zeigen. Ich suche sie noch. Das sind so Dinge, ne? Also zu groß, zu klein, die Nippel falsch. Ey Leute, wenn wir alle die falschen Brüste und Nippel hätten, wir wären schon längst ausgestorben. Ja, also ja, es gibt mit Sicherheit Brustgrößen, Formen, Nippelformen, die es vielleicht schwieriger machen. Mhm. Ja, so, wo man ein paar Tricks und Kniffe braucht am Anfang, wo es ein bisschen länger dauert, bis es klappt. Was aber nicht heißt, dass es unmöglich ist. Ja, also wir haben 1-5%, die physiologisch nicht stillen können. Aufgrund von zu wenig Drüsengewebe, Stoffwechselfunktion, Stoffwechselkrankheiten, ne? Oder einer Brust-OP. Das muss nicht immer eine ästhetische OP gewesen sein. Ne? Das kann ja auch in jüngeren Jahren irgendwie vielleicht mal ein Myom oder sowas gewesen sein. Und dann ist dabei irgendwas durchtrennt worden oder keine Ahnung. Ne? So, oder ja, aber das sind 1-5%. Das heißt, 95% können eigentlich stillen, so rein physiologisch betrachtet. Und da denke ich so, ne, ey, da liegt eigentlich Gelingen drauf. Und wenn das aber von außen eine Fachperson natürlich sagt, oh ja, Frau Meier, also mit der Brust wird das nichts, dann denkt Frau Meier auch, das wird nichts, weil sie ja die falsche Brust hat. Und dann geht Frau Meier nach Hause und gibt entweder direkt die Flasche oder denkt sich halt, naja, ich probiere es mal, aber das kann ja nichts werden. Und ich erzähle dann immer von meinen Schulkindern, ne? Wenn ich denen jetzt jeden Morgen erzählen würde, ja, viel Erfolg bei der Mathearbeit, aber das wird ja sowieso nichts. Ne? Also ich meine, guck dir das an.
Mit deinem Gehirn kannst du keine Mathe
mit
lernen.
Deinem Gehirn, ah nee, und du hast auch keine Anfängerfinger, ne? Da ist das Schreiben auch so schwer. What? Also ne, da denke ich immer, Leute, das, also was ist das denn? Ne? Also wie, so. Und das stimmt halt auch einfach nicht. Ne? Also das ist einfach Quatsch, Kokolores. Und dann kommt so an zweiter Stelle die Geschichte mit zu wenig Milch. Ne? Also dieser Frau, diese Woche wurde auch gesagt, nach 15 Minuten ist die Brust leer. Ja, und dann ist die Frau nach Hause und dachte, nach 15 Minuten ist die Brust leer. Und wenn das Kind dann noch Hunger hat, muss es die Flasche kriegen. So. Und das hat sie halt auch getan, weil sie ja dachte, nach 15 Minuten ist die Brust leer und dann gebe ich die Flasche. So ist das im Milchgeschäft. Aber das ist das Krasse. Im Milchgeschäft ist es nämlich so, während das Baby trinkt, wird schon nachproduziert. Das heißt, die Brust kann gar nicht leer sein. Ja?
Cool.
Also trinkt es an einer Seite, produziert die andere Seite schon nach und die, die gerade gestillt wird, also die ne, benutzt wird, produziert auch schon währenddessen nach. Und dann gibt es solche Phasen, wo die Babys sehr häufig, sehr kurz hintereinander trinken und man hat so das Gefühl, so,
die sind nicht satt geworden. Ne,
ist nicht satt geworden, ich habe wirklich zu wenig Milch. Aber eigentlich ist das voll klug. Das sind die Clusterphasen, wo die Babys ganz häufig trinken und der Brust quasi sagen, mach Milch. Aha. Übrigens, ich wollte dich nochmal erinnern, mach Milch. Gerade am Anfang, meistens so um den 10., 14. Lebenstag rum und dann später immer nochmal wieder in bestimmten Abständen. Und das Baby bestellt die Milch für übermorgen. Ja, das sagt der Brust quasi, ich wachse, mach mal mehr Milch.
Natürlich.
Also ne, auch da haben wir wieder zwei Hormone, die wirken, das Oxytocin, das sind dann immer so Oxytocin-Spitzen, weil jedes Mal, wenn der Milchspendereflex ausgelöst wird, ist das wie so ein Erinnern an die Milchfabrik, Milch sollst du machen. Ne? Denk dran, Milch. 20 Minuten später, denk dran, Milch. Ich sag's dir nochmal, sei sicher. Ne? So. Mhm. Und das Prolaktin, was da wirkt, bestellt sozusagen die Milch für später, weil das Baby ja am Anfang unfassbar wächst. Also uns selber, uns Eltern fällt das ja immer nicht so auf. Aber Freunde, Familie, ne, die dann so nach 3 Wochen, nach 4 Wochen kommen, boah, ist der schon groß geworden. Wahnsinn, wie sie gewachsen ist. Ne, so. Und das muss man sich ja mal reinziehen. Ne? Also was das Kind da für eine Wachstumsleistung hinlegt, ist ja irre. Mhm. Und das ist so Mythos Nummer 2. Ne? Wir haben alle nicht genug Milch oder die Milch ist dann leer nach x Minuten. Ja, macht mich irre. So. Und 3, also an Platz Nummer 3, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ne, stillen tut weh, stillen tut nicht weh. Das ist auch so eine Hassliebe von mir, ne, weil es halt einfach beides stimmen kann und man es einfach individuell betrachten muss. Und dann gibt es noch so Lacherkracher, die ich immer sammle. Also ein Schwiegervater sagte mal, was willst du denn jetzt noch stillen? Nach 6 Monaten kommt doch nur noch Wasser und nach 12 Luft. Wer kennt sie nicht, die ganzen lufternährten einjährigen Kinder? Und dann gab es noch mal einen, der eine Frau, die dann erzählte, ja, ihr wurde gesagt, sie darf nicht in die Sauna gehen, weil die Sauna die Milch flockig macht, ne? So, dann bröckelt die Milch. Ja, auch so dachte
die
ja,
kocht, okay. Die Milch kocht.
Ja, ja, genau. Hier Sport macht die Milch sauer, ne? So.
Weil zu viel geschüttelt wird.
Oh Gott, hör mir auf. Also da kann man dann auch wieder, ja. Ne? Ja, alles gut, Christi. Ja, manchmal ist es so, ne? Ich habe dann auch.
Da ich muss sowas Sahne ja dann, raus, ne? Wenn du viel Sport machst,
genau.
Auf dem Trampolin, ne? Dann
genau, kommt Sahne ja. Raus. Und wenn du vorher Schokolade gegessen hast, dann wird es auch
Kakao mit Milchschaum, ne?
Mm, genau.
In der Sauna und dann Kakao und dann hast du Kakao, warm Kakao mit Milchschaum.
Auf dem Trampolin in der Sauna. Genau.
Dann, wir haben hier Rezepte, Leute, ne? Also wir haben hier Stillrezept. Genau.
Trampolin in der Sauna macht dann Butter, genau. Wahrscheinlich. Ne? So. Also das sind so Sachen, so Vorstellungen, ne, wo ich mir dann echt an den Kopf packe. Also diese Woche zum Beispiel auch wurde einer Frau im Krankenhaus, also die, oder nicht im Krankenhaus, die sind in die Notambulanz, wegen Fieber, Husten, Schnupfen. Das Baby ist, weiß nicht, 7, 8, 9 Monate alt, ich weiß es gerade nicht genau. Und ja, natürlich stillt sie noch. Ne? Es ist auch schon super Beikost, aber sie stillt. Und das Baby verweigert aber momentan die Brust, weil klar, ne, alles zu, Nasennebenhöhlen, Ohrenschmerzen, Zähne kommen, die Backenzähne und so, ne, alles irgendwie Kacke, was um den Mund herum ist. Und dann kann man sich ja vorstellen, ist halt einfach anstrengend, da Unterdruck zu erzeugen, Vakuum zu erzeugen.
Du saugst,
ne, und dann zu saugen. Mhm. Ne? Und jetzt stell dir das auch nochmal vor, ne, du hast irgendwie Halsweh, Ohrenschmerzen und Zahnschmerzen gleichzeitig und sollst dann deine Nahrung aus dem Strohhalm saugen. Mhm. Also auch nicht so geil. Und die Ärztin hatte aber folgende Erklärung. Und zwar, dass ihm die alte Milch nicht schmecken würde, die in der Brust ist. Mhm. Weil er ja jetzt 24 Stunden nicht getrunken hat und da sei alte Milch in der Brust und die schmeckt nicht mehr.
Mhm. Kennt man ja, wenn die Milch irgendwo rumsteht.
Genau, ja. Und die Mutter soll jetzt einmal leer pumpen, weil vielleicht schmeckt ihm dann die neue Milch. Mhm. Also ich bin ja dann manchmal so sprachlos, dass ich nicht mehr weiß, was ich darauf antworten soll.
Was passiert
so,
mit der alten Milch in der Brust?
Also, ne, wenn Milch in der Brust stehen bleibt, also Oh Gott, also allein schon das Bild so, mhm, ne?
Also so Flaschen, die da drin stehen auf dem Herd.
Ja, ja, genau. Und dann laufen die Männlein aus der Milchfabrik rum und sagen, oh nee, hier, die ist schon sauer, nee, kipp die mal besser weg. Also das, was ich, also warum sie mich auch angefragt hat, das, was ich mit der Frau besprochen habe, ist einfach, braucht sie Entlastung, ne? Mhm. Weil die Brust ist ja voll oder ne, hat produziert und es, die Nachfrage kommt nicht. Mhm. Und sie würde auch gerne weiter stillen, ja, weil es kann ja sein, ne, das Kind ist jetzt 2-3 Tage krank und mhm, danach möchte es aber auch einfach, ja, wieder weiter stillen. Es hat auch während des Krankseins immer mal wieder gestillt. Und dann ist halt einfach wichtig zu gucken, weil, wie gesagt, Stillen ist ein Teamsport. Wie geht es der Brust dabei? Mhm. Braucht die Entlastung, ne? Pumpen ja, nicht zu viel, nicht zu überstimulieren, aber eben halt auch Entlastung schaffen, ne? Und gleichzeitig die Milchbildung weiter in Gang halten, ja, um zu sagen, ne, mach mal noch nicht Produktionsstopp, weil wir wissen nicht, mhm, was jetzt noch kommt in den nächsten Wochen. Mhm. Also von daher weitermachen, aber mach nicht so viel. Und so. Aber mit abgestandener Milch hat das nichts zu tun. Also, oh, ja, herrlich. Ich habe mich sehr gefreut. Also ich kriege sowas ja immer auch zugesendet, mhm, und zugeschickt und so. Und ja.
Bevor es gleich mit Ramona weitergeht, ein sehr kurzer Hinweis in eigener Sache. Wut ist nicht das Problem. Das Problem ist, sich ihr ausgeliefert zu fühlen. In meinem Programm Wut mach's gut gehst du raus mit mehr als nur Wissen. Mit Körperruhe, innerer Sicherheit und der Fähigkeit, dein Kind auch in starken Momenten wirklich zu begleiten. Ja, ihm Halt zu geben und seiner Wut. Aktuell kannst du dir deinen Platz mit Frühbucherrabatt sichern. Bis zum 31.01. Link in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Ramona. Genau, die gute Nachricht ist ja, du bildest ja auch Hebammen jetzt aus, ne? Und bist ja sowieso da auch in der an vielen Stellen Fortbildungen involviert. Insofern hoffen wir, dass einfach das bei den Fachkräften ankommt, auch bei dem medizinischen Personal. Vielleicht lesen ja auch die einen oder anderen dein Buch. Du hast es ja obenrum frei genannt, das Buch.
Ja.
Finde ich sehr gut übrigens. Ich finde das ganze Buch wunderbar. Das ist so ein richtig dicker Wälzer geworden, aber es hat eher so Coffee-Table-Qualität. Ne? Es ist einfach wunderschön gestaltet, tolle Bilder drin, in wunderschön gesetzt. Ich habe das auch schon tatsächlich im Verlag zurückgemeldet. Ich bin da sehr begeistert von. Obenrum frei. Was bedeutet das für dich vielleicht auch gesellschaftlich oder innerlich?
Ja. Obenrum frei. Ich wusste, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, dann muss das obenrum frei heißen.
Ja, super.
Also mein Stillvorbereitungskurs heißt halt schon seit Jahren so, mhm, weil genau das ist, was ich möchte. Mhm. Für mich muss niemand stillen. Mhm. Aber ich möchte, dass alle informiert und aufgeklärt, mhm, sind. Obenrum frei, also nicht nur auf die Brust bezogen, mhm, sondern eben auch auf den Kopf bezogen, ja, um eine gute Entscheidung treffen zu können. So. Und da einfach noch so viel Falschwissen oder veraltetes Wissen rumgeistert und Fachkräfte nicht gut fortgebildet sind, ja, möchte ich einfach, dass das Wissen ankommt, wo es gebraucht wird. Mhm. So, ne? Und für mich eigentlich noch viel früher. Mhm. Ne? Also das ist jetzt mit Sicherheit eine eigene Folge wert, das Thema Aufklärung in der Kindheit und ne, Sexualpädagogik und so weiter. Aber da geht es ja schon los. Mhm. Ne, also viele wissen ja gar nicht, was die Brust alles kann und macht. Und wird da auch tatsächlich im Aufklärungsunterricht vernachlässigt. Und das finde ich so schade, mhm, ja, weil das betrifft ja nicht nur so 1, 2, 3 Menschen auf der Welt, sondern doch ungefähr Pi mal Daumen die Hälfte. Mhm. Ja, und wie du eben auch schon gesagt hast, Männer theoretisch gesehen haben auch Drüsengewebe, könnten auch stillen oder sind vielleicht Partnerpersonen, mhm, und unterstützen ihre Frau, ja, oder ihre Partnerin im Stillen im Idealfall. Und ich finde, da gehört das Wissen, mhm, für alle irgendwie hin. Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren super viele tolle neue Kinderbücher zum Thema Aufklärung und so weiter gesehen. Ne? Und ich habe sie, nicht alle, aber ziemlich viele, zweistellig hier zu Hause liegen. Und ich habe sie mit meinem ältesten Kind durchgesehen. Und in nur einer Handvoll kommt die Brust überhaupt vor. Und das, was wir wissen, ist dann, sie wächst in der Pubertät. Und wenn ein Baby kommt, kommt da Milch raus.
Mhm. Ich weiß schon, Ende. Was dein nächstes Buch vielleicht sein könnte.
Und so, und das ist halt echt schwierig. Und dann habe ich ja da auch Frauen sitzen, die Mitte, Ende 20 sind, Anfang 30 vielleicht, und die mir gar nichts über ihre Brust sagen können. Mhm. Ja, also die gar nicht wissen, wie hat sich das denn vorher angefühlt. Ne, so Stichwort Selbstuntersuchung, Brustkrebs, Prävention. Und ich finde, das gehört halt alles irgendwie zusammen. So, ne? Also, dass wir uns schon viel früher und besser mit unseren Körpern auseinandersetzen sollten und einfach mehr Wissen da ist darüber. Mhm. Auch eine eigene Folge zum Thema Medical Care und weiß ich nicht was alles Gap, ja. Mhm. Aber da fehlt einfach noch so, so viel. Mhm. Und ich wollte kein Fachbuch schreiben. Mhm. Ich wollte auch keinen dicken Wälzer, ne, den man von vorne bis hinten gelesen haben muss. Mhm. Mein Ziel war es halt wirklich, obenrum frei zu schaffen. Man kann es von vorne bis hinten lesen. Man kann es aber auch kapitelweise lesen, absatzweise lesen. Ne, wenn man sagt, okay, hey, mich interessiert gerade Thema XY und ich schlage genau danach und muss nicht vorher alles andere gelesen haben. Mhm. Ich kann nur das lesen und das passt wunderbar und ich kriege meine Antwort. Mhm. Und auch so dieses ohne Tabus, ne, du hast die Bilder schon angesprochen, ne? Ich bin so froh, in Angelina da auch eine tolle Fotografin gefunden zu haben, die das echte Leben zeigt und nicht irgendwie die Stillende im Schaukelstuhl, im weißen Leinenhemd und ihr Kind anschmachtet, weil das ist es nicht, nur so, ne? Und auch Dani, die diverse Illustrationen für mich gezeichnet hat, ne? So, wo halt auch die Menschen Körperhaare haben, zum Beispiel. Oder lackierte Fingernägel oder Sommersprossen oder whatever. So, ne? Also Menschen sind und nicht nur so eine schematische Zeichnung, so ist es halt im Idealfall. Ne? Und das ist halt, was für mich obenrum frei bedeutet. Keine Tabus, was das Thema anbelangt, keine Tabus, die irgendwie Religion, Hautfarbe, Herkunft, Familiengestaltung irgendwie zugrunde liegen hat, ja. Und ich glaube, das ist mir gelungen. So. Also zumindest kriege ich das Feedback und ich freue mich einfach sehr, dass der Verlag da auch so mitgegangen ist und ich mit allen Tabus brechen durfte.
Also wirklich, ich finde es ein wunderschönes Buch. Ich sage es nochmal gerne. Ne? Es macht einfach auch wertig was her vom Design und die Bilder sind, ja, die sind total schön, authentisch und gleichzeitig sind aber auch die mit so einer gewissen Ästhetik. Also es ist auch schön, das anzuschauen. Ich mag das sehr. Ne? Man sieht auch, genau, man sieht auch Brüste und Babys. Und
ja,
so.
Genau. Man glaubt es kaum, ja.
Und auch gerade diese Zeichnung finde ich wunderbar. Auch da gibt es diese eine Zeichnung ganz am Anfang über die Brustformen. Genau, Brustwarzenformen. Total spannend. Viel Informationen. Ein wunderschönes Geschenk auch, finde ich. Und wir haben ja darüber gesprochen schon, also so früh wie möglich. Du kannst das gut in der Schwangerschaft schon schenken. Das ist ein tolles Geschenk. Also große Empfehlung, obenrum frei. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Danke dir für dieses wunderbare Buch. Danke dir für diese Arbeit, die du tust, wo du die Menschen einfach befähigst, da ihren eigenen Weg zu finden und das mit so viel Zugewandtheit tust und so viel Offenheit für alles, was die Menschen mitbringen. Großes Dankeschön dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du im Netz zu finden? Wie kann man vielleicht auch mit dir arbeiten?
Ja, also zu finden bin ich, glaube ich, überall so auf den gängigen Plattformen, Instagram, TikTok, Blue Sky. Und ich versuche gerade YouTube zu aktivieren, mal sehen, was das gibt. Aber ich habe natürlich auch eine Homepage und die verlinken wir euch auch. Und da findet ihr sowohl Infos über mich als auch, wie man mit mir arbeiten kann. Man kann mit mir einen ganz easy peasy Online-Termin machen. Online-Beratung funktioniert sehr gut. Witzigerweise habe ich das auch schon vor 2020 gemacht und angeboten, also auch vor der Pandemie. Und auch wenn sich das viele nicht vorstellen können, das geht auch in der Stillberatung ganz gut. Ich mache aber hier in der Region auch Hausbesuche, sofern das zeitlich möglich ist. Ich sitze in Lahnstein, ein Städtchen in der Nähe von Koblenz, Rheinland-Pfalz. So im, wir sagen immer, im Bermuda-Dreieck von Köln, Bonn, Frankfurt und Trier. So. Und ja, genau, da sitze ich und so kann man mit mir arbeiten. Und durch das Online-Arbeiten habe ich halt auch schon tatsächlich viele Klientinnen weltweit gehabt. Also zwischen Island und Griechenland gab es schon Stillberatung mit mir, was natürlich immer besonders schön ist. So. Genau.
Super. Danke dir dafür. Alle Links packen wir in die Shownotes. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat da gefehlt, vielleicht, was du dir später selbst beibringen konntest?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so diese Selbstbefähigung, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, mir selbst zu helfen, ist jetzt so ein Montessori-Satz, aber so dieses, wie kann ich das selber auf die Kette kriegen? So, ich glaube, das ist so was, was aus mir herauskam. Und Schuhe binden und schwimmen.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Dass ich nie zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein musste.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten übers Elternsein, welche wären das?
Tipps oder Wahrheiten jetzt? Also Tipps, wir verschenken ja gerne Eltern im Freundeskreis Kleber, also alles, was klebt. So Sekundenkleber, Gaffertape braucht man als Eltern. Zweiter Tipp ist, ab Kleinkindalter Eimerchen neben dem Bett hilft in den verschiedensten Situationen. Ich persönlich habe auch immer einen Mundschutz unterm Kissen, weil ich diverse Dinge nicht riechen kann. Und dritter Tipp ist vielleicht, ich weiß nicht, go with the flow. Viele Dinge, also ganz oft wird uns von außen gesagt, so, ihr seid so gelassen, ihr seid so geduldig, wie macht ihr das? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie wir das machen, ne? Aber viele Dinge können wir ja gar nicht beeinflussen. Also ich kann jetzt irgendwelche Termine vereinbaren zum Beispiel, ne? Also allein unser Termin heute. Wann haben wir den ausgemacht? Weiß ich nicht, vor 3 Wochen, 4 Wochen oder so, ne? Habe ich einen Kalender geschrieben? Ja, weiß ich doch nicht, ob der stattfindet. Vielleicht bin ich krank, vielleicht ist ein Kind krank. Wir hatten Notgruppe diese Woche in der Kita. Ne? Also, und wenn das dann so ist, dann kann ich das annehmen und gucken, was mache ich damit? Also ich reg mich über viele Dinge nicht mehr so krass auf, weil ich kann es dann eh nicht ändern. Wenn ich dir hätte heute Morgen absagen müssen, aus welchem Grund auch immer, dann wäre das so gewesen und die Erdkugel dreht sich weiter und wir finden einen neuen Termin oder auch nicht. Und ich versuche da wenig Energie reinzugeben. So. Und ich glaube, das ist halt oft was gerade frisch gebackenen Eltern so schwer fällt, ne? Weil man dann sehr viel Fokus hat auf das, was gerade nicht geht oder nicht funktioniert oder bei augenscheinlich bei anderen besser läuft. Thema Durchschlafen, keine Ahnung. Ne, so, und genau, das wäre so vielleicht mein Tipp 3. Und wenn du mich nach Wahrheiten fragst, da würde ich sagen, Leute, nebenan ist das Gras auch nicht grüner. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Sind zwar so abgedroschene Sprüche, aber genau so ist es. Weil keiner geht raus und sagt, hey, na und, wie geht's euch? Ja, also bei uns läuft es gerade total bescheiden. Sexualleben ist am Boden. Mit den Kindern läuft auch richtig schlecht. Das eine hat nur Schulprobleme, das andere nässt die ganze Zeit ein. Und bei euch so? Ja, also das machen wir nicht. Das machen wir im vertrauten Kreis. Das, was wir so halb Bekannten irgendwie erzählen, ist, dass alles supi ist. Und natürlich, ja klar, schlafen kein Problem, essen kein Problem, stillen kein Problem. Ne, so, läuft. Und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Erkenntnis zu wissen, hey, wir sind alle nur Menschen und wir sitzen alle im gleichen Boot. Und versuchen, da durchzukommen.
Also Gaffertape, was zum Kleben, einmal neben dem Bett. Go with the flow.
Ja.
Das Gras auf der anderen Seite ist nicht wirklich grüner.
Nee.
Danke dir, Ramona.
Sehr gerne.
Obenrum frei heißt Ramonas Buch. Ich finde das sehr empfehlenswert. Alleine wegen der Gestaltung. Das ist eine ganz wundervolle, sanfte Ästhetik mit viel Weißraum. Ich liebe das ja, so ein richtiges Kaffee-Table-Book heißt das, glaube ich. Also das kannst du wirklich hinlegen, weil es so schön ist. Und ganz, ja, berührende Zeichnungen und Fotos. Große Empfehlung, eignet sich meines Erachtens auch als super als Geschenk. Wo wir gerade bei Ästhetik sind, ja, bei schön gestalteten Dingen. Es gibt einen Ort, den finde ich unglaublich gestaltet. Allein diese Gestaltung strahlt eine Ruhe aus, die mich und die Menschen, die dorthin kommen, immer wieder berühren und in die eigene Ruhe bringen. Ich spreche von Montchenis. Das ist der Ort in Burgund, wo mein Retreat stattfindet. Und dass es da so ruhig ist, dass dieser Ort dich in die Ruhe bringt, dass ich dich unterstütze, in deine Ruhe zu kommen, ist ganz wichtig für das Thema, das wir dieses Jahr uns anschauen. Es geht um Beziehung. Wie du Beziehung gestaltest, sodass die tief werden und sicher werden. Es gibt da sowas, das nenne ich einen Entspannungs-Beziehungskreislauf. Das heißt, wenn du ruhig bist, in dir ruhst, wird es ganz anders sein, wenn du auf Menschen zugehst. Und wenn du in einer Beziehung im Kontakt bist und fühlst dich da sicher, welche Wunder kannst du dich entspannen? Das ist der Entspannungs-Beziehungskreislauf und das zeige ich dir nicht nur, sondern das üben wir. Das ist so, dass du das erfährst, im Körper spürst und dann in der Lage bist, wirklich tiefe Begegnungen, Gespräche, Kontakte, Beziehungen zu führen. Sei es mit deinem Kind, sei es mit deiner Partnerin, sei es mit Kollegen, ja, sei es mit Menschen, die anders sind als du. Gerade da ist es so wichtig, dass wir Beziehungen knüpfen können, im Gespräch bleiben können, ohne uns zu verlieren, ohne unsere Meinung, unseren Standpunkt aufzugeben und trotzdem den anderen zu sehen. Das ist die Magie, zu der ich dich dieses Jahr einlade. Also wenn du Lust hast, sehen wir uns vielleicht im August am See im Montchenis. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du hier eingeschaltet hast. Denn die Tatsache, dass du dir die Zeit nimmst, hier so einen Podcast zu hören, zeigt doch, wie sehr dir die Verbindung zu deinem Kind am Herzen liegt. Danke dir dafür, alles Liebe und bis bald.